Ja, noch bevor dem Gottesdienst beginnt, hatten ein paar Leute zu mir gesagt, ich bin echt gespannt auf deine Predigt heute. Meine Antwort, ich auch. Das mit dem Predigen ist immer so eine Sache. Ich merke selber jedenfalls, dass ich kann verschiedene Dinge aufschreiben, aber das, was auf dem Papier oder auf dem Tablet steht, ist nicht längst nicht alles, was da gesagt oder geschehen soll. Und deswegen möchte ich einfach nochmal, bevor ich wirklich in die Predigt einsteige, mit uns beten. Herr, es ist so ein Vorrecht, ein Segen, still mit dir zu haben, Zeit mit dir zu verbringen, auf deine Stimme und auf dein Wort zu hören. Und Herr, ich bitte dich, dass du diese Zeit jetzt gebrauchst. Herr, dass du mit uns redest, dass dein Wort gehört wird. Denn Herr, du bist das Zentrum von allem und du bist unsere Hoffnung. Und so öffnen wir unsere Herzen für dich und bitten dich, Heiliger Geist, komm, rede du mit uns. Amen. Wer bin ich? Die Frage der Identität. Was macht mich aus? Es beschäftigt die Menschheit praktisch vom Anbeginn an. Und letzte Woche, wie schon erwähnt, ich habe euch lange hängen lassen, bis ich dazugekommen bin, aber habe von der wahrsten Wahrheit über jeden Einzelnen von uns. Was wir tun, unser Beruf, das, womit wir meiste unsere Zeit verbringen, oder auch unsere Hobbys, unsere Freizeit, diese Sachen mögen Wahrheiten über uns aussagen, aber die sagen nicht die wahrste Wahrheit über uns aus. Was wir haben, sei das Besitz, sei das ein schönes Aussehen, lockige Haare, diese Sachen sagen etwas über uns aus, aber sie sind nicht die wahrste Wahrheit über uns. Und auch das, was wir begehren, seien es unsere Träume für die Zukunft, Dinge, die wir erreichen wollen, sei es unsere sexuelle Orientierung, was wir begehren, möge Wahrheiten über uns aussagen, aber nicht die wahrste Wahrheit. Im Gespräch mit jemandem letzten Sonntag nach dem Gottesdienst haben die es so auf den Punkt gebracht, die haben gesagt, das ist eigentlich erstaunlich. Schon auf der ersten Seite der Bibel steht das Wichtigste. Wir sind in Gottes Abbild erschaffen. Das ist die wahrste Wahrheit über jeden Einzelnen von uns, dass Gott uns in seinem Abbild erschaffen hat. 1. Mose 1 ist ein ganz faszinierender Text. Und über die letzten Jahre habe ich verschiedene Sachen darüber gelesen und erfahren, die mich nur noch mehr ins Staunen versetzt haben. Also, es sind ganz, ganz viele antike Völker, die ihre sozusagen Ursprungsmythen haben, ihre Geschichte haben, wie sie erklären, wo alles hergekommen ist. Und es ist lange Zeit so gewesen, dass Leute gesagt haben, also siehe hier sind Ähnlichkeiten zwischen den biblischen Berichten und diesen Erzählungen von diesen anderen Kulturen. Also die Juden haben das in Babylon einfach alles von den anderen abgeguckt und für sich übernommen. Und wenn man genau hinschaut, merkt man, dass das eine völlig unzulässige Abkürzung ist von dem, was geschehen ist. Ja, sie haben die Geschichten von den anderen Völkern gehört. Und da mögen gewisse Ähnlichkeiten sein, aber die Unterschiede, die sind krass und die sind auch beeindruckend. Und eine Sache, was besonders interessant ist in Bezug auf 1. Mose 1, also den meisten hier wird es wahrscheinlich bekannt sein, in 1. Mose 1 wird von der Schöpfung erzählt, von 7 Tagen, in denen Gott das zum ersten Tag, das zum zweiten Tag und durch die 7 Tage hindurch. Aber in der Antike war es auch so, wenn ein Tempel geweiht wurde, dauerte der Feier 7 Tage lang. Im 2. Buch Chronik finden wir die Erzählung von der Weihe des Tempels in Jerusalem, als Salomo einen Tempel gebaut hat und diesen Tempel geweiht hat. Und die sagen, dass diese Feier zweimal sieben Tage gedauert hat. Das ist von Bedeutung, dass sie nicht einfach gesagt haben, es ging 14 Tage, sondern es war zweimal sieben Tage. Und wenn ein Tempel in der Antike gebaut wurde, das Letzte, was sie getan haben bei der Errichtung des Tempels, um diesen Tempel zu vollenden, war, dass sie ein Bild des Gottes in den Tempel gestellt haben. Ein Abbild. Und wenn man 1. Mose 1 in diesem Licht betrachtet, kann man sehen, dass diese Erzählung erzählt, wie Gott alles als sein Tempel gemacht hat, diese Erde als sein Tempel errichtet hat, wo er wohnen möchte, wo er dann auch Gemeinschaft mit seiner Schöpfung haben möchte, in diesem Tempel, den er erschaffen hat, wo er sein Abbild als Krönung seiner Schöpfungstätigkeit hineingestellt hat. Ich weiß nicht, ob du die Schöpfungsgeschichte je in diesem Licht betrachtet hast. Aber ich finde diese Vorstellung nicht nur interessant, sondern auch überzeugend, dass der Schöpfungsbericht in 1. Mose 1 erzählt, wie Gott die Welt als sein Tempel erschaffen hat, wo wir ihn dann anbeten sollen, wo wir mit ihm Gemeinschaft auch haben sollen. Und eins, was auch ja manchmal gesagt wird, also 1. Mose 1 ist ein Schöpfungsbericht und 1. Mose 2 ist ein anderer Schöpfungsbericht und die widersprechen einander. Wird manchmal ganz schnell da rausgehauen. Freilich sind sie unterschiedlich geschrieben. Meine Perspektive darauf ist eben, dass diese zwei Berichte aus zwei unterschiedlichen Perspektiven auf denselben Sachverhalt schauen. Und zu sagen, dass die sich widersprechen würden, naja, da sind wir ein bisschen zu sehr von unserem Denken in der heutigen Zeit geprägt. Aber mit 1. Mose 2 und wie das dann weitergeht in 1. Mose 3. In 1. Mose 3 finden wir den Sündenfall, der Begriff, den wir üblicherweise dafür benutzen, wo wir merken, dass etwas tierisch schiefgegangen ist in diesem Bericht, in diese Sache, was Gottes Absicht war, eine unverminderte Gemeinschaft mit seinem Geschöpf, gerade mit dem Menschen zu haben, dass etwas da schiefgegangen ist. Weil in 1. Mose 3 finden wir zu einem, also eins, was die Schlange da gesagt hat, ist, wenn du von dieser Frucht isst, dann wirst du wie Gott. Und die Menschen haben daraufhin davon genommen. Das Abbild wollte den Schöpfer nicht mehr abbilden, sondern wollte selber seine Stelle übernehmen. Und da ist alles schief gegangen, weil es nicht mehr zu der Schöpfungsabsicht passt, was Gott von Anfang an wollte. Und ich mache einen Sprung, keine Angst, wir werden nicht bis zur Offenbarung durcharbeiten heute. Das werden wir über ein paar Sonntage aufteilen. Aber wenn man in 2. Mose, Kapitel 20 schaut, findet man wieder einen recht bekannten Text, die 10 Gebote. Und das erste von diesen 10 Geboten, was als Gebot, also als Befehl formuliert wird, finden wir in 2. Mose 20, Vers 3. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Und dann in Vers 4 kommt gleich das zweite, was als Gebot formuliert ist. Du sollst dir kein Kultbild machen und keine Gestalt von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde oder am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Diese Auflistung spiegelt wieder den Inhalt der sieben Schöpfungstage, weil am ersten und am vierten Schöpfungstag von 1. Mose 1 finden wir, dass von dem Himmelsgestirn gesprochen wird. Am zweiten und am fünften Tag wird von Luft und Meer gesprochen. Und am dritten und am sechsten Tag finden wir die Berichte über den Land. Also am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Diese drei Bereiche werden in den beiden Stellen, 1. Mose 1 und in diesem Gebot von den 10 Geboten, direkt angesprochen. Es umfasst alles. Und durch die Bibel finden wir, dass die Menschen sich immer wieder Figuren gemacht haben, die sie als Götter angebetet haben. Das heißt, das, was Gott vorgesehen hat, dass wir sein Abbild in dieser Welt sein sollen, dass wir seine Herrlichkeit in diese Welt hineinspiegeln sollten und dass wir den Lob der Schöpfung zu ihm widerspiegeln sollten, wurde verkehrt. Es wurde umgekehrt. Und die Menschen haben angefangen, verschiedenste Aspekte der Schöpfung anzubeten, anstatt den Schöpfer. Verschiedenste Götter haben verschiedenste Zuordnungen, also Zuständigkeiten zugewiesen bekommen, Stürme, Meere, Berge. Und dann war auch die Vorstellung, dass bestimmte Götter für bestimmte Völker zuständig wären. Aber wenn man den Bereich, wo dieses Volk gewohnt hat, irgendwo anders hingegangen ist, dass ein anderer Gott da vorherrschend war, das Sagen haben sollte. Die Menschen haben Tempel für diese verschiedenen Götter gebaut und ihnen Opfer gebracht. Und wir finden, dass die Menschen immer mehr gemacht haben, was wir als erschreckend und abstoßend empfinden. Ungezügelte Orgien, Selbstbestimmung, Menschenopfer. Und hier kann man deutlich eine Entmenschlichung der Menschen erkennen. Und das Bild, das Abbild war nicht mehr bereit, den Schöpfer zu spiegeln. Nun, heute finden wir es kurios, wenn Leute sich eine Figur hinstellen und diese Figur anbeten. Also in unserer Gesellschaft zumindest. Allerdings ist das in großen Teilen der Welt heute noch üblich, dass solche Figuren angebetet werden, mitunter auch in Tempel, die für sie gebaut werden. Allerdings muss man auch bedenken, es ist in unserem Umfeld auch keineswegs unerhört. Wie viele von euch kennen jemanden, der eine Buddha-Figur in der Wohnung oder im Garten stehen hat oder irgendeine ähnliche Figur? Nun, die meisten würden sagen, ach, ich bete sowas nicht an, ich finde das nur schön oder diese Gedanke von Ruhe und Frieden. Allerdings, das sind Figuren, die von vielen Menschen angebetet werden und die dafür da sind, Menschen auf diesen Gott oder diese Person zu lenken, weg von dem Schöpfer. Aber Götzendienst ist auch nicht auf solche Figuren zu beschränken. Job, Besitz, Sexualität, das sind in unserer Gesellschaft, sagen wir, die Klassiker. Und das ist genau das, worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Diese Dinge, die nicht die wahrste Wahrheit über uns aussagen können, die lenken uns immer wieder ab von dem, was wirklich wichtig ist. Diese Dinge sind in und für sich keineswegs verkehrt, aber wir müssen aufpassen, welche Stelle sie einnehmen. Also es ist an sich nicht verkehrt, wenn diese Dinge uns wichtig sind. Aber wenn sie unsere Identität ausmachen, wenn sie den Kern unserer Identität darstellen sollen, dann sind sie für uns zu Götzen geworden. Oder wieder C.S. Lewis Zitat, den ich letzte Woche erwähnt habe, man sollte sein Glück nicht auf etwas bauen, was man verlieren kann. Und damit ist es wichtig, dass wir auf die 10 Gebote zurückkommen. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Aber was ist eigentlich das Problem mit dem Götzendienst? Also der Apostel Paulus spricht das in seinem Brief an die Gemeinde in Rom sehr deutlich und direkt an. Ich lese da aus Römer Kapitel 1, ab Vers 21. Denn obwohl sie Gott erkannt haben, haben sie ihn nicht als Gott geehrt, also diese Umkehr der beabsichtigten Identität, haben sie ihn nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern verfielen in ihren Gedanken der Nichtigkeit und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Sie behaupteten, weise zu sein und wurden zu Toren. Und sie vertauschten die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes mit Bildern, die einen vergänglichen Menschen und fliegenden, vierfüßigen und kriechenden Tiere darstellen. Darum lieferte Gott sie durch die Begierden ihres Herzens der Unreinheit aus, sodass sie ihren Leib durch ihr eigenes Tun entehrten. Sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit der Lüge. Sie beteten das Geschöpf an und verehrten es anstelle des Schöpfers. Gepriesen ist er in Ewigkeit. Amen. Paulus musste immer wieder ein Lob auf den einen wahren Gott da reinschieben. Da konnte nicht anders, wenn er von dem einen wahren Gott gesprochen hat. Aber er weist darauf hin, dass wir uns so schnell ablenken lassen von diesen anderen Dingen, die mitunter eine Bedeutung in unserem Leben haben können. Unseren Job, unsere Freizeitaktivitäten und so weiter. Die können durchaus Bedeutung haben. Aber sie sind nicht die wahrste Wahrheit. Und wenn wir diese Wahrheit umkehren und ein Teil der Schöpfung zu unserem Gott werden lassen, dann sind wir auf dem Weg von Gott weg. Und was hat das alles mit unserer Identität zu tun? Wir kennen sicherlich alle den Spruch, du bist, was du isst. Also ist ein Plädoyer dafür, dass man gesundes essen soll, auf das man gesund leben kann. Und in diesem Sinne kann man sagen, du wirst dem ähnlicher, was du anbetest. Dem, was du anbetest, wirst du immer ähnlicher. Und das hat Folgen für unser Leben. Aber was ist Gottes Absicht für uns? Wenn wir von Gottes Absicht für uns reden wollen, gibt es noch einen Vers im Römerbrief, der sehr gern zitiert wird. Den finden wir in Römer 8, 28. Wir wissen aber, hier lese ich von Luther-Übersetzungen, weil dieses Wortlaut viel vertrauter ist für viele. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Also, ich stelle fest, dass dieser Vers an vielen verschiedenen Stellen in Grußkarten und auf Poster und so weiter gern zitiert wird. Alle Dinge dienen zum Besten. Leute nehmen das gern für sich in Anspruch. Aber was ist eigentlich das Beste? Wer definiert, was das Beste ist? Und von meiner Beobachtung her, die meisten Leute scheinen zu denken, das Beste ist das, was mich glücklich macht. Das Beste ist das, was ich gerade für gut empfinde. Aber wenn wir einen Vers weitergehen, zu dem Vers 29, finden wir, denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Das Beste, was im Vers 28 angesprochen wird, wird im Vers 29 definiert, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes. Was mit dem Bild? Wo haben wir das schon mal? Oh, ja, vom Schöpfungsbericht, ganz zum Beginn der Bibel. Wir als Menschen sind in Gottes Abbild erschaffen. Durch die Sünde gehen wir von diesem Abbild, von diesem Verhalten, von dem wahren Menschsein weiter und weiter weg. Und Gottes Absicht für dich und für mich ist, dass wir immer mehr im Bild seines Sohnes geformt werden. Zurück zu der Schöpfungsabsicht, zu dem, was Gott von vornherein wollte, dass wir unsere Identität erst in ihm begründen. Fakt ist, die Sünde ist etwas, was wir ernst nehmen müssen. Unsere Gesellschaft versucht, die Sünde für veraltet und nicht mehr relevant zu erklären. Wenn es dich glücklich macht, ist es für dich okay. Freilich gibt es gewisse Dinge, die von der Allgemeinheit abgelehnt werden, aber selbst da findet man, dass sehr viel sehr schnell auch relativiert wird. Aber wir müssen die Sünde ernst nehmen als das, was uns von Gott trennt. Als das, was uns daran hindert, das Abbild Gottes in diese Welt, hinein zu reflektieren. Und keiner von uns ist davor gefeit. Aber es ist Gottes Wille, dass wir seine Befreiung erleben. Aber das wird unmöglich, wenn wir leugnen, dass es überhaupt ein Problem gibt. Buße und Umkehr, auch Begriffe, die ganz schön aus der Mode gekommen sind. Aber sie sind Gottes Einladung an uns, nicht an der Sünde festzuhalten, sondern es bei ihm abzulegen und es ihm zu erlauben, uns neu zu formen, uns neu zu gestalten im Abbild seines Sohnes. Wir sind in Gottes Abbild erschaffen. Wir dürfen das als die Grundlage unserer Identität annehmen. Gewollte und geliebte Schöpfung Gottes. Nun, letzte Woche nach dem Gottesdienst hatte jemand anders mich angesprochen und richtigerweise darauf hingewiesen, wenn wir uns mit Fragen der Identität auseinandersetzen, geht es meist nicht, eben gerade nicht um das, was wir alle gemeinsam haben, sondern um das, was uns ja identifizierbar macht, das, was uns anders macht. Und diese Themen sind für uns auch sehr wichtig, das will ich überhaupt nicht irgendwie kleinreden. Aber es ist so wichtig, dass wir erstmal ein Fundament haben für unsere Identität und dass wir von diesem Fundament aus dann unser Leben, unser Handeln, unser Tun, unser Denken nach unserem Schöpfer ausrichten. Und dann wirst du auch feststellen, nein, wir sind keineswegs alle gleichgeschaltet. Wir sind keineswegs alle nur nach Muster ausgestochen und dasselbe. Oh nee. Also, wenn du ein Beispiel davon sehen willst, guck dir die Tierwelt an. Ein Gott, der sich das alles ausdenken konnte, ja. Auch bei über 8 Milliarden Menschen sind keine zwei wirklich identisch. Also er ist super kreativ. Also es hat überhaupt nichts mit einer Gleichmacherei zu tun. Aber es hat damit zu tun, dass wir ein Fundament haben. Dass wir die Absicht unseres Schöpfers erkennen. Und dass wir im Einklang mit seinem Willen leben. Und dann wird unsere Suche nach der eigenen Identität, nach dem, was mich besonders macht, nicht darauf fußen, dass ich mich besonders machen muss. Ich darf erkennen, dass ich schon besonders bin, weil ich seine Schöpfung bin. Und dass das, was mich anders macht als die anderen, nicht zur Last für mich oder für die anderen eingesetzt werden soll, sondern zum Lob des Schöpfers. Dass wir alle mit unserem jeweiligen Teil mit einstimmen. Man könnte es mit einer Symphonie vergleichen. Bei einer Symphonie, die haben wie viele Leute, die da mitspielen, wie viele verschiedenste Instrumente und selbst in einem Segment der ganze Geigen, die spielen nicht haargenau dasselbe. Es gibt welche, die diese Anteil haben und diese Anteil haben. Auf das es zu einem Wohlklang kommt, wo diese ganze Verschiedenheit zusammengesetzt wird, um eine Einheit zu bilden. Gottes Absicht für uns ist, dass wir als seine Geschöpfe in dieser Welt leben, dass wir als sein Abbild in dieser Welt sind. Und er wird dein Instrument dann nutzen. Dann brauchst du keine Angst darüber zu haben. Aber erstmal müssen wir das richtige Fundament haben. Er will, dass du weißt, wer du bist. Er will, dass du weißt, warum du bist. Und das beginnt damit, dass wir ihn als Herr und Gott anerkennen und dienen. Und die ganzen Götzen, die sich in unser Leben eintreiben wollen, die ganzen Götzen, die uns Verschiedenes abverlangen wollen, dass die zurückgewiesen werden. Dass alles in unserem Leben unter seine Herrschaft gestellt wird. Nun, die meisten hier werden auch schon etwas von dem Mann gehört haben, der diese Umkehr der Identität wieder umkehrt. Ja, wird hier auch in diesem Vers angesprochen. Es dauert noch ein paar Wochen, bis diese Reihe fortgesetzt wird. Aber dann geht es darum, dass wir, also diese Umkehr der Identität, also diese Verkehrung der Identität von dem wieder zurechtweisen lassen, dass wir Jesus Herr sein lassen. Amen. Weißt du was, komm bitte zum Klavier, weil es mir gerade in diesem Moment eingefallen ist. Ich wollte eigentlich was zu dem nächsten Lied sagen, wenn ich Sachen aufgeschrieben habe oder nicht aufgeschrieben habe. Wir singen jetzt ein Lied, das ich persönlich halte dieses Lied für inspiriert. Also dieser Text, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Und das ist so eine tiefe und wohltuende Wahrheit. Wir müssen uns nicht irgendwie erst zurecht machen, bevor wir zu ihm kommen können. Zweite Strophe, Jesus, bei dir darf ich mich geben, wie ich bin. Ich brauche nicht mehr als ehrlich sein vor dir. Ach, so eine wunderbare Einladung. Die dritte Strophe, die hat's in sich. Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Ich habe schon Leute sagen gehört, die sich auf diese erste Strophe, bei Jesus zu dir kann ich so kommen, wie ich bin, berufen, die leider nicht auf die dritte Strophe eingegangen sind. Aber das ist auch Gottes Einladung an uns, Erneuerung zu erleben, uns von dem Götzendienst abbringen zu lassen. Jesus, bei dir muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Nimm fort, was mich und andere zerstört. Singen wir dieses Lied. Singen wir es zu ihm, aber lass ihn auch zu dir sprechen durch dieses Lied.